Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen, und bei der Macht des Podcasts sind wir erneut ins Abstandsstudio gekommen, um Masters of the Universe Revelation Part 2 zu besprechen. Ich bin Adam und mit mir wieder dabei ist heute...
Evil Hannah ist heute mit dabei, mit weniger Muskeln aber.
Oder God Hannah, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ja, wir besprechen die zweiten 5 Folgen der Serie, die Kevin Smith sich mit vielen anderen Leuten ausgedacht hat. Die ist seit dem 23. November online bei Netflix. Und wir haben nachgeschaut, eben nochmal kurz vor der Aufnahme, nicht in den Top 10 in den USA oder Deutschland zu finden, eine Woche nach dem Start der Serie. Also da kann man ein bisschen mutmaßen, vielleicht machen wir das später auch nochmal ein bisschen. Und ich würde sagen, es wird relativ spoilerisch. Also ich glaube, wir werden uns jetzt nicht zurückhalten, was so Inhalte dieser zweiten 5 Folgen angeht. Ihr könnt natürlich nochmal den ersten Teil anhören als Podcast oder meine Review zu beiden Teilen lesen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt erstmal irgendwie um den heißen Brei herumreden müssen, was das angeht, was die inhaltlichen Komponenten hier angeht.
Genau, ich kann vorweg einmal kurz sagen, dass prinzipiell die ersten beiden Folgen, fand ich, sehr dünn waren jetzt in den zweiten 5, dass es aber nach der dritten Folge sehr viel spannender wird, meiner Meinung nach. Also wenn es jetzt Leute da draußen gibt, die vielleicht noch nicht angefangen haben und eigentlich auch wenig Bock haben, weiter, so ging es mir nämlich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, schaut mal weiter, denn ab Folge 3 jetzt von den neuen 5 wird es, finde ich, wirklich ganz interessant.
Ich kann es vielleicht noch ein bisschen positiv umdeuten. Die ersten 2 Folgen sind sehr actionlastig, weil wir es mit einer Verwandlung von He-Man zu tun haben, die wir so bisher, glaube ich, noch nicht gesehen haben, beziehungsweise vielleicht als Spielzeug gesehen haben. Aber wenn Prinz Adam ohne das Zauberschwert, das Schwert der Macht, quasi sagt, ich habe die Macht, dann verwandelt er sich in eine neue Version vom He-Man oder Champion von Eternia. Und sieht dann so ein bisschen aus wie Conan der Barbar, ein Wonderbread He-Man, wer die Spielzeuge kennt oder diese Saga oder die Mythen um diese Figur, oder halt wie ein Hulk. Ich glaube, Hulk ist da fast so für die Popkultur die Variante, die mit der man am ehesten was anfangen kann. Und es ist dann halt tatsächlich fast eine ganze Episode so, dass er sich da durch so ein paar Armeen durchschnetzelt und auch zur royalen Garde vordringt. Und kann man sich angucken, weil ich finde, so wenn du Fan von solchen Kloppereien bist, jetzt auch so Dragon Ball Z oder Fist of the North Star oder sowas, Naruto, dann kannst du da schon Gefallen haben. Aber wenn du wie Hannah halt so ein bisschen sagst, meh, ist mir egal, dann ja, die dritte Folge, dann geht's wieder eher ans Eingemachte.
Also ich kann euch sagen, dass ich in den ersten beiden Folgen sehr oft die 1,5-Geschwindigkeit ausgewählt habe bei Netflix, weil, wie du schon sagst, also dieses Rumgekloppe und, ich weiß nicht, Muskeladam reißt Bäume raus, fand ich wirklich das Langweiligste, glaube ich, was ich diesen Monat gesehen habe.
Ach.
Gut, ist relativ kurz der Monat, sagen wir, mit November zusammen.
Ja, aber ich kann dazu auch noch nur mal empfehlen, weil Kevin Smith und Mattel und Netflix haben da ja auch so ein paar Fanservice-y Sachen in petto. Also dieser Wonderbread He-Man, das ist so ein Mythos damals. Da war nie klar, ob es den wirklich gibt. Es gab immer so Bilder. Es gibt so Sammler, die den sammeln. Das war so eine spezielle He-Man-Figur, wenn du eine gewisse Brotmarke gekauft hast und ich glaube 5 Stück oder so und die eingeschickt hast, hattest du eventuell die Chance, so einen besonderen He-Man zu bekommen, der so ein bisschen aussah wie Conan der Barbar, und deswegen hatte er diesen Wonderbread-Spitznamen. Wird auch nochmal in diversen Dokumentationen, zum Beispiel in The Toys That Made Us oder der anderen He-Man-Dokumentation aufgearbeitet. Also wenn euch da die Hintergrundgeschichte erzählt, schaut da nochmal rein. Finde ich so als Sammler und als Toy-Mensch eigentlich auch ziemlich spannend. Aber ja, ich würde ja zusammenfassend sagen, also so als kurz Eindruck schon mal, dass diese zweite Staffelhälfte für mich auch so ein bisschen was von professionalisierter Fanfiction hat. Aber das hatte auch der erste Part schon, nur hier kommt es halt noch ein bisschen mehr zum Tragen, weil so eine Geschichte wie jetzt dieser He-Man, Skele-Gott natürlich, der auch angedeutet wurde am Ende des ersten Parts, und dann auch die Verwandlung von Evil-Lyn zum Beispiel. Das sind ja alles so Sachen, die du machst. A, damit du natürlich Spielzeug verkaufen kannst. B, damit du die Zuschauer, die Alten und die Neuen irgendwie bei der Stange hältst. Und C, auch weil du es einfach kannst, weil die technischen Möglichkeiten jetzt da ist, weil du es irgendwie vielleicht wie Kevin Smith und die Mattel-Leute jahrelang verfolgt hast. Und jetzt hast du halt die Möglichkeiten, auch mit der Einflussnahme des MCU, die hier sehr groß ist, würde ich sagen, sowas umzusetzen.
Nochmal die Frage, an wen richtet sich die Serie? Das war wirklich das, was ich mich am meisten gefragt habe, jetzt auch in der zweiten Staffel. Geht es wirklich an Kinder oder Jugendliche? Denn ich fand, es waren sehr viele Inhalte, sehr viel mehr als im ersten Teil noch, die darauf bezogen waren, mit Liebe und Freundschaft und Eltern und Co. Oder geht es wirklich an uns, sag ich mal, ältere Dudes, die damals He-Man gesehen haben, die jetzt irgendwie zwischen, keine Ahnung, 25 und 45 sind?
Ich würde Letzteres sagen. Es gibt ja die CGI-Serie He-Man and the Masters of the Universe und die richtet sich an Kinder und jüngere Zuschauer, aber die Serie Masters of the Universe Revelation richtet sich klar an Leute, die in irgendeiner Art und Weise in der Vergangenheit Berührungspunkte mit He-Man hatten und die auch so ein bisschen nostalgisches Gefühl dafür haben und jetzt gerne, glaube ich, eine etwas modernere, härtere Variante davon sehen möchten.
Dann würde ich dir aber widersprechen, und ich glaube, das ist auch die Quintessenz eigentlich unserer wahrscheinlich kommenden Diskussion, würde ich sagen, dass es eigentlich nicht eine Professionalisierung von Fanservice ist, sondern eigentlich eine Professionalisierung von Fanspaltung.
Warum?
Weil die Meinungen, die wir ja auch mitbekommen in den Kommentaren, bei YouTube und Co., und klar, das sind immer sehr spitze Gruppen, die sich da irgendwie aufregen, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es viele auch aufgeregt hat. Und das haben wir beim ersten Teil ja schon gesehen. Ich fand, das war enorm. Mhm. Und jetzt auch beim zweiten Teil, wurden viele Entscheidungen getroffen, die ich hätte nur verstehen können, wenn es wirklich weiterhin an Jugendliche und Kinder geht. Und jetzt auch sagen muss, dass auch mich als alter Fan, ich da so ein bisschen grantiger geworden bin jetzt im zweiten Teil noch als im ersten. Und ich glaube, es ist kein Fanservice mehr, Adam, weil ich glaube, da sind viele zu sauer.
Ich sehe es dann vielleicht noch differenzierter. Es sind, glaube ich, nicht nur zwei Gruppen, es sind 3 bis 4 Gruppen. Also A hast du die jungen Zuschauer, aber die kriegst du mit so einer Serie nicht. Die kriegst du mit sowas wie He-Man and the Masters of the Universe. Dann hast du die Zuschauer, die offen sind für so solche Sachen, die halt auch nicht unbedingt jetzt den Procedural-Charakter wollen von He-Man, sondern vielleicht mal so eine Weiterspinnung, wie man es jetzt mit modernen Mitteln machen würde. Und ich glaube, dann hast du die Leute, die tatsächlich jetzt gerne eigentlich eine Serie gerne hätten, die abgeschlossen in sich ist, aber irgendwie auch vielleicht so Limited Animation hat, vielleicht auch so ein bisschen in der Gegenwart sowas hat, mit wie He-Man damals hatte. Und dann hast du vielleicht auch halt die Leute, die, das klingt jetzt vielleicht böse, aber die halt irgendwie auch gar nicht zufriedenzustellen sind. So von wegen, ich möchte es unbedingt so haben, wie es damals war. Und wenn es nicht so ist, dann ist es halt auch nichts für mich. Aber ich gucke es vielleicht trotzdem, um dann ein bisschen zu haten.
Und wo würdest du mich in die letzte Kategorie packen?
Nö, ich würde dich in die zweite packen.
Was war die zweite nochmal?
Na, die schon Interesse haben an sowas Neuerem, aber jetzt nicht unbedingt alles wie damals haben müssen.
Okay, puh, danke. Nach Okay Bonder bin ich jetzt ja ganz dankbar diesbezüglich. Aber allein wenn du jetzt die differenzierte Analyse in 5 Teile packst, finde ich, hast du ja eigentlich schon das, was unmöglich erscheint, nämlich Fanservice zu betreiben. Denn du kannst es nicht allen recht machen. Gut, das kannst du
nie. Natürlich, das kannst du nie allen recht machen, ja.
Aber ich glaube, dass deswegen diese Spaltung entsteht, weil du halt wirklich 5 sehr, sehr unterschiedliche, differenziert betrachtete Gruppen hast, die komplett was anderes wollen und verlangen und sehen.
Ja, aber du musst, glaube ich, im Hinterkopf behalten, in den 80er Jahren war die Auswahl an Inhalten, die du schauen konntest, relativ begrenzt. Du hattest sowohl in Deutschland als auch in den USA, sagen wir mal, vielleicht 5 Kanäle im Fernsehen. Du hattest Kino-Releases, die auch sehr viel weniger waren. Du hattest keine Streaming-Anbieter, du hattest kein Kabelfernsehen. Und deswegen hattest du es damals halt nicht so. Und jetzt, wo du eine Auswahl von 500 Serien plus hast, von Streaming-Anbietern noch und nöchern, von Videospielen, Comics, Games, allen möglichen, wird sich das natürlich vom Geschmack her alles aufspalten. Und ich denke, deswegen kannst du eigentlich auch fast gar nicht mehr so eine massenkompatible Serie machen. Da hatten jetzt Walking Dead und Game of Thrones vielleicht nochmal Glück, dass sie reingerutscht sind in sowas. Aber im Prinzip ist es eine Herkulesaufgabe, sowas zu machen für alle.
Gebe ich dir ja absolut recht. Also ich erinnere mich ja noch an die 80er.
Ich nicht.
Also das deswegen, ne, nur so, hint. Ich verstehe, was du meinst, absolut. Aber ich glaube, dass diese Herkules-Aufgabe, von der du sprichst, ja allen Reboots, Remakes betrifft heutzutage. Mhm. Ne? Und die Meinungen, diese differenzierten Meinungen, die wir beschrieben haben, sind ja auch mittlerweile sehr viel lauter, weil wir halt Social Media, Twitter und Co. haben. Ne? Also ja, ist die Meinung auch einfach sehr viel lauter und die Schlachten auch sehr viel breiter ausgetragen werden, klar, bei YouTube und Co. Klar, dieses Problem haben alle Remake, Reboots, was auch immer. Und deswegen würde ich dir nämlich weiterhin widersprechen, dass Fanservice in der heutigen Zeit kaum noch möglich ist, weil du immer irgendjemanden, weißt du, die Gruppen sind zu heterogen.
Ja, deswegen kannst du halt immer nur eine bestimmte Strömung des Fanservices erreichen.
Genau, also und ich glaube, meine, nämlich hier, ja, dass Motor und Kevin Smith es nicht geschafft hat, die Gruppe zu erreichen, die sie eigentlich geplant hatten zu erreichen.
Und ich würde da widersprechen, glaube ich. Weil ich glaube, du möchtest tatsächlich eher die Empfänglicheren erreichen, die sagen, ja, oh, guck mal, das Design gefällt mir. Och, da könnte ich mir überlegen, die Actionfigur zu kaufen. Und die in vornherein sagen, das ist nicht mein He-Man, die hast du ja eh verloren. Also da könntest du jetzt auch irgendwie, glaube ich lehne mich weit aus dem Fenster, da könntest du jetzt auch eine Episode reinmachen, die genauso ist wie die alte Serie und die würden es halt trotzdem nicht erreichen.
Aber nochmal, Adam, die wollen ja nicht ein Remake haben mit besserer Grafik von einer alten Folge. Das ist ja schon auch ein bisschen differenzierter zu betrachten, was die wollen oder was sie nicht wollen. Mhm. Aber kurze Frage nochmal, du würdest dich da ja mit beschreiben, mit der Gruppe, die du gerade beschreibst. Nochmal die Frage, ist denn das Ziel dieser Neuauflage von Motor, Figuren zu verkaufen? Weil ich meine, wir haben ja auch festgestellt, dass die Figuren gar nicht zum Kauf vorhanden waren, als der erste Teil rauskam.
Ja, inzwischen sind die aber vorhanden.
Aber also, verkaufen die sich gut? Also ich meine, Adam, ich weiß, dass du eher so ein Sammlerdude bist, ich nicht und in meinem Freundeskreis auch niemand mehr. Deswegen die Frage, wie groß ist denn die Zielgruppe, die wie du jetzt da sehr happy mit umgeht und noch diese Figuren kauft?
Ich habe da jetzt keine unbedingt Verkaufszahlen oder sowas, aber ich weiß halt, dass es in dem Bereich halt für jeden Geschmack etwas gibt. Also du kannst dir sowohl die alten, klobigen Figuren natürlich kaufen im Vintage-Markt, dann kannst du dir eine Neuauflage dieser Figuren kaufen, die ein bisschen technisch moderner sind, dann kannst du dir für die aktuelle Revelation-Säge Figuren kaufen, dann kannst du dir auch für
He-Man... Das ist doch super spitz.
Natürlich ist es spitz.
Das ist ganz, ganz spitz. Wir reden jetzt, ich meine, wer kauft für 150 Euro sich noch den alten He-Man mit Battlecat dazu?
Es gibt schon Leute, die das machen. Aber
natürlich gibt es Leute.
Ich leugne auch gar nicht, dass es spitz ist, aber das ist halt, glaube ich, so dieses Ding. Deswegen ist meine Analyse oder mein Taking jetzt auch aus dieser Sache, dass es ja nicht in den Top 10 ist, weil die Zielgruppe einfach spitz ist. Aber es reicht ja trotzdem für diese spitze Zielgruppe etwas zu programmieren, woran die sich erfreuen kann. Und deswegen gibt es ja auch sowas wie She-Ra, was dann noch spitzer ist bei Netflix zum Beispiel oder was weiß ich, Voltron oder sowas. Wo aber dann vielleicht noch eine jüngere Zielgruppe eingefangen wird.
Nee, ich negiere ja nicht, dass es eine sehr spitze Zielgruppe gibt, für die man solche Sachen programmieren kann. Absolut. Also ist ja auch schön. Denke mal dran. Ich bin ja auch immer zwiegespalten, weil ich manchmal so ganz warme Gefühle dabei kriege und mich auch freue darüber. Ne? Und wie gesagt, ich habe es jetzt ja auch geschaut und ich freue mich auf die Diskussion mit dir. Ich glaube nur, dass das Ziel, was vielleicht Netflix und teilweise Kevin Smith damit erreichen wollte, ohne es zu wissen, also das ist jetzt eine Vermutung von mir, eine Annahme, dass das nicht so ganz funktioniert hat, weil sie halt in manchen Punkten, wie gesagt, nicht in der Lage waren, den Fanservice zu generieren, den sie eigentlich geplant hatten. Aber das ist natürlich auch nur eine Annahme von mir, eine Vermutung. Aber Adam, ich glaube, wir müssen langsam loslegen, worum es eigentlich geht.
Ja, ich glaube, wir haben auch unterschiedliche Ansichten zu dem, was die Planung war. Weil ich glaube schon, dass das Team relativ viel umgesetzt hat und auch schon bevor die Veröffentlichung von dem Part 1 war. Und das halt, also ich meine, ich finde sehr interessant, dass ich am Ende von Part 1 Sachen angenommen habe, die jetzt in Part 2 gar nicht wahr geworden sind. Das finde ich eine spannende Sache. Ich hatte zum Beispiel damit gerechnet, dass Andra zum Beispiel kurzzeitig oder langfristig vielleicht mal das Schwert der Macht übernimmt. So. Hätten sie jetzt, was ja oft kritisiert wird, und ich mag dieses Wort nicht als Schimpfwort, aber hätten sie Wokeness oder sowas betrieben, dann hätten sie einfach am Ende des Part 2 zu He-Man oder She-Man gemacht. She-Woman, wie auch immer. Aber das haben sie jetzt nicht gemacht, sondern sie haben eine andere Lösung gefunden. Sie ist Man-at-Arms am Ende des Ganzen.
Ja, aber sie haben das gemacht, was ich, sage ich mal, am blödsten finde. Sie haben einen Charakter eingeführt, der jetzt in dem zweiten Teil genau nichts zu tun hat.
Ja, die Balance, da würde ich dir sogar zustimmen, die stimmt teilweise nicht, weil du natürlich wieder, du hast jetzt eine Konzentration auf, ich würde sagen, He-Man, also Adam, Skeletor, Evil-Lyn und Teela, und die restlichen Figuren sind alle so ein bisschen Beiwerk. Würdest du mir da zustimmen?
Absolut, und das finde ich halt so schade, Adam. Ich finde es ja auch, ich mag das sehr gerne, wenn du unterschiedliche Charaktere da reinbringst und diverse Charaktere, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ne? Dafür steht ihr Charakter ja. Aber du stülpst ihn da einfach rein und dann vergisst du ihn. Und ich finde, das ist sozusagen das Dümmste, was du tun kannst. Hm. Und das stört mich halt so. Und ich glaube, dass das auch viele andere stört. Vielleicht jetzt nicht die üblichen Dudes, von denen du gesprochen hast, die sich schon aufregen, wenn da irgendwie ein weiblicher Charakter auftaucht oder ein Charakter mit einer anderen Farbe. Über die spreche ich jetzt nicht. Die sind, ich glaube, die sind sowieso in einer ganz anderen Liga, ne? Darüber rede ich gar nicht. Aber das stört mich halt immer so. Du drückst etwas rein oder du baust einen Charakter, der wirklich interessant ist und der, sag ich mal, diese Kästchen, ne, muss man heutzutage ja fast schon sagen, irgendwie hakt. Aber dann nachher ist es nur so wie so eine Nebelrakete, weil du ihn einfach komplett vergisst. Und das finde ich einfach so dumm, Adam. Und es passiert immer wieder. Und dann regen sich natürlich diese Dudes, von denen wir gerade sprechen, extrem nochmal doppelt und dreifach auf.
Ja. Wir müssen aber auch bedenken, es sind jetzt irgendwie 10 Episoden mit, sagen wir mal, maximal 30, 40. Ich weiß gar nicht, ob eine Folge sogar 40 Minuten geht, aber so 30.
Ich weiß es, Adam, da ich immer auf die Zeit geguckt habe am Anfang. Die ersten Folgen sind ein Tick kürzer, ich glaube 26 oder sowas, 27. Und nachher sind die letzten beiden, glaube ich, 30, 31 oder so.
Ja.
Mit Abspann, der 1,30 geht.
Und mein Empfinden beim Angucken, das ist ja nur meine subjektive Wahrnehmung davon, ist, dass ich eigentlich wieder, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe es privat geguckt. Beim letzten Mal habe ich es ja in der Arbeitszeit geschaut und dann alle 5 Episoden. Aber diesmal habe ich sogar privat geguckt, aber mit dem Hintergrund, dass ich wahrscheinlich wieder was darüber schreibe oder dass wir vielleicht einen Podcast machen. Und dann habe ich es tatsächlich, ich glaube, ich habe es wieder an einem Stück geguckt oder vielleicht in 2 Sitzungen. Ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher. Aber ich habe mir immer Notizen auf dem Handy gemacht, so um zu wissen, was so die wichtigsten Ereignisse waren und sowas, was ich mir vielleicht mal aufschreiben möchte für die Review und so. Und ich war wieder eigentlich ziemlich gut unterhalten und ich fand es kurzweilig. Ich glaube, ich bin noch auch mehr Sweet Spot für die Inhalte einfach als du. Das würde ich einfach behaupten, weil ich habe noch ein bisschen mehr Motu-Hintergründe so, wegen des Cartoons, den ich jetzt aber auch nicht irgendwie religiös kenne oder sowas. Und halt auch, ich habe es halt auch mal mit der Neuauflage probiert, habe mich ein bisschen in die Comics mal eingelesen, wobei ich da halt nie tiefer eingestiegen bin. Aber ich glaube so, es gibt ja so eine gewisse Nostalgie, die mich kriegt. Und würdest du mir jetzt zum Beispiel eine Power Rangers-Serie in etwa dieser Machart geben, was ja die Boom-Comics machen bei Power Rangers? Ich würde es feiern und ich finde, auf dieser Schiene fährt Motur auch so ein bisschen. Also, dass du eine Fortsetzung hast von was Altem, aber gleichzeitig halt so neue Konzepte, die halt auch so ein bisschen, deswegen nenne ich es halt professionalisierter Fanservice, so sind, wie du das einem 5-Jährigen gerne an die Hand gegeben hättest, der dann einfach sieht, ach, guck mal, Skelegott, das ist doch ein cooles Design, probieren wir mal, wie das aussieht. Ach, guck mal hier, Savage He-Man, ach, Godlin. Das sind so Designs, die mich kriegen, einfach als einfach zu begeisternder Popkultur, Comic, Fantasy, Film-Fan, würde ich mal sagen.
Dem würde ich ja gar nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass generell du sehr viel näher auch an Animationen bist, als ich es bin. Mhm. Ne? Also klar, ich habe ja nichts gegen Animationen und ich habe ja auch viel geguckt. Und ich glaube, ich habe gerade überlegt, was für eine Animationsserie, bei der ich dann ganz warm werde für Nostalgie. Und ich glaube, was ich wirklich als Kind am liebsten geschaut habe an Animationen, ist wirklich Mask. Weiterhin, also als wenn wir jetzt wirklich von den 80ern sprechen. Und später dann, wo ich schon ein bisschen erwachsener war, Königin der 1000 Jahre.
Okay.
Und ich glaube, dass wirklich, wenn ich da die Anfangsmelodie höre, wirklich, da kommen mir Tränen. Ne? Also das, ja. Da gebe ich dir natürlich absolut recht. Das glaube ich, meine He-Man-Liebe. Wie gesagt, ich hatte ein paar Figuren, wenige. Und ich habe es gerne geguckt, aber es ist bei mir halt auch wirklich lange her. Ich meine, ich war da wirklich 5 oder 6, als ich das gesehen habe. Ne? Ich erinnere mich da kaum noch dran. So, ja. Muss man ja auch mal sagen. Trotzdem würde ich sagen, dass die Serie auch für mich in der Planung gemacht war. Also vielleicht jetzt für mich als Frau, ich weiß gar nicht, wie weit jetzt auch Frau, Mann da geplant war, wobei ich denke, doch, ich glaube, sie haben die Frauen auch bewusst mit eingezogen.
Doch, schon, auf jeden Fall, ja.
Was war nochmal die Frage? Sorry. Dass du näher dran bist, ja, keine Frage. Du bist näher dran und ganz ehrlich, Adam, das habe ich ja immer gesagt, wenn sich da hier Muskeladam, wenn der einen Baum rausreißt und irgendwie auf Leute kloppt, es interessiert mich Scheißdreck. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht und ich empfinde das als Qual zu gucken, wirklich. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, es gibt natürlich sehr viel schlimmere Qualen auf der Welt, aber ich habe wirklich mich durchkämpfen müssen und ich habe da auch echt öfter mal Pause gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Andererseits gebe ich dir recht, das finde ich die Serie oder auch diese 5 Folgen, es gibt immer dann irgendwie so einen kleinen Twist irgendwo, wo ich dachte, huch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Und das hält mich auch weiterhin bei der Stange.
Was Part 1 halt ein bisschen besser gemacht hat in meinem Empfinden ist, dass du diese kleinen Charaktermomente in Part 1 drin hattest. Also wenn jetzt ein Orko und eine Evelyn gebondet hatten zum Beispiel, so solche Geschichten hattest du dann ein bisschen mehr drin. Die hast du in Part 2 auch drin, so wenn Beastman oder so zu ihr kommt. Aber es ist halt ein bisschen dunkler insgesamt, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, wie wir jetzt in der Geschichte vorangeschritten sind, weil Skeletor und Skelegott ja viel Macht jetzt bekommen hat und dann später ist es Evelyn, die die Macht übernimmt. Aber dann bleibt gefühlt nicht mehr so viel Charakter Building, Bonding-Momente drin, die du haben könntest. Und dann weicht das eher solchen Sachen wie so einem Cameo-Auftritt von irgendwie Clampchamp und Fisto oder von irgendwelchen Figuren, die vielleicht nur in dem Real-Kinofilm zu sehen waren, weißt du? Da ist so diese Balance nicht mehr ganz vorhanden, wie sie im ersten Part war.
Ich glaube auch, dass die Faszination ein bisschen dann vorbei war. Also ich fand ja auch die ersten Teile besonders interessant, weil ich dachte, oh yay, He-Man wieder, weißt du, ich will mich nochmal da in diese Welt begeben und alles, was ich sah, dachte ich, oh, ich erinnere mich oder irre, war das dann nochmal, weißt du, so. Und ich glaube, dass die Unterteilung weiterhin, und wir hatten damals ja auch schon im letzten Podcast uns gefragt, ob es jetzt eine bewusste Unterteilung ist, weil es so aufwendig war in der Produktion. Oder ob es eine Marketing-Unterteilung war à la Netflix im Sinne von, die Folgen sind eigentlich schon längst fertig, wir unterteilen sie aber, um irgendwie den Buzz aufrechtzuerhalten. Wenn letzteres der Fall war, würde ich sagen, dass die Entscheidung eher schlecht war, weil ich glaube, dass viele nach diesem ersten High der Erinnerung dann irgendwie keine Lust mehr hatten.
Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass es ein guter Schritt war, weil du die Diskussion halt einfach hattest, die Kontroverse einfach hattest und du zwei High Points hattest, aber ich muss auch sagen, so einfach anekdotisch gesehen, würde ich sagen, na gut, wir hatten jetzt viele Facebook-Kommentare zu dem Part 2 mit viel Feedback dazu, aber insgesamt so, wenn man so Twitter sich angeschaut hat oder sowas, dachte ich, oder auch insgesamt so Social Media, habe ich tatsächlich weniger gesehen zur zweiten Staffelhälfte und ich frage mich auch, warum? Vielleicht ist es so, wie du es sagst, dass sie genug hatten nach den ersten Parts. Finde ich ein bisschen schade, aber es gibt halt auch Leute, die das, glaube ich, ganz gerne gesehen haben und immer noch sehen und da hatte ich auch mit einem Twitter-Kontakt, der mir dann Feedback gegeben hatte, dass er alles daran eigentlich ziemlich gut fand zum Beispiel, also das finde ich halt schön, wenn es auch solche Leute gibt und ich glaube, manchmal ist es halt wirklich so, dass die gewisse Leute halt laut sind und die es gut finden, sind dann ein bisschen leiser. So eine Diskussion hatten wir auch schon bei The Walking Dead, so dass es diese stillen Genießer da gibt.
Absolut, aber die Frage ist doch, ob es funktioniert hat in der Trennung, also in der Teilung, wenn es jetzt nicht aufgrund von technischen Corona, Post-Production, blablabla Gründen war. Denn was du eingangs sagtest, dass es noch nicht mal in den Top Ten drin ist, unter Serien, ne, in Deutschland oder US, ist doch eigentlich schon ein Beweis dafür, dass es vielleicht nicht funktioniert hat.
Ja, dazu muss man vielleicht noch anmerken, ich glaube generell hat es Animation ein bisschen schwer in die Top 10 zu kommen, aber Gegenbeispiel, auf Platz 3 ist gerade Arcane, die League of Legends Serie auch zum Beispiel in den deutschen Charts der letzten Woche zu finden und Cowboy Bebop ist natürlich eine Anime-Adaption, ist auf Platz 2, aber eine Realserie, also es kann schon passieren, ich glaube tatsächlich aber es wäre selten und ich glaube du hattest vorhin auch im Vorgespräch erwähnt, Part 1 war sogar in der deutschen Top 10 mal drin, bevor es dann diese richtigen Charts gab, die du ja jetzt halt nachvollziehen kannst mit wöchentlichen Auswertungszeitrahmen. Und hier siehst du ja auch zum Beispiel, wie lange die Sachen schon in den Top 10 sind. Also sowas wie irgendwie Squid Game ist jetzt schon seit 11 Wochen in den Top 10, jetzt gerade auf Platz 8. Aber es ist schon eine interessante Sache, dass man das so sehen kann, dass die Beliebtheit sich nicht universell ausschlägt bei der Serie.
Darf ich denn mal ein paar Punkte erwähnen, die mich ein bisschen gestört haben jetzt in der Staffel? Obwohl du natürlich sagtest, es ist so schön, wenn Leute es gut finden. Und glaubt mir, also auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ich würde ja viel lieber positiv sein. Also es macht mir sehr viel mehr Spaß, über etwas zu reden, was mir auch super, super gefallen hat. Ja. Und sorry, und versteht mich nicht falsch. Also ich mag das Gefühl, was ich habe beim Schauen, auf jeden Fall. Das ist wirklich Kindheit pur, was mir da durchgeht. Was ich, wie gesagt, hier nicht verstanden habe und deswegen auch meine Frage, an wen geht es eigentlich? Ich fand im zweiten Teil, ja, ich nenne es einfach jetzt ersten Teil, zweiten Teil, ne?
Ja.
Im zweiten Teil war diese Betonung auf Familie und Gefühle und Liebe und Freundschaft, fand ich sehr viel präsenter als im ersten Teil. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie Orko haben sterben lassen und dann aber wie so eine Art Orko durch die Hintertür da irgendwie erstellt haben. Ich gehe jetzt mal durch die Themen. Also wir haben ein großer Storyplot ist Man at Arms und seine tote Frau, also hier Sorceress, ne?
Ja.
Muss ich auch sagen, ging mir auch nah. Und ich meine, Man at Arms, weißt du, Man Bun at Arms ist ja auch einfach ein sehr schöner Dude. Also ich gucke dem einfach wahnsinnig gerne zu. Ich finde, der ist auch gut synchronisiert und passt. Ich mag den Charakter sehr gern. Das war ja auch eine der wenigen Figuren, die ich hatte irgendwie früher als Kind. Ich mochte Man at Arms immer. Und du hast jetzt natürlich die große, den großen Story-Arc darum, um Teela und ihr Vermächtnis mehr oder weniger, ne, von ihrer Mutter. So.
Ja.
Das war einfach ein großer Teil. Dann hattest du aber hier einen ganz merkwürdigen Sideplot, und zwar die Eltern von Adam, die sich dann irgendwie fast haben scheiden lassen, weil er gestorben ist. Und dann hast du einen Adam, der dann irgendwie Gewissensbisse hat, weil er gestorben ist und somit seine Eltern sich haben fast scheiden
lassen.
Da muss
ich mal kurz einhaken. Merkwürdiger Sideplot, ja. Aber ich finde, die Tatsache, dass du sowas wie eine Scheidung oder vielleicht eine Trennung von den Eltern thematisierst, finde ich ziemlich interessant für so eine Art von Serie, weil ich sie, glaube ich, sonst tatsächlich eher selten bisher gesehen habe, jetzt fernab von Anime-Serien oder sowas oder von, weiß ich,
Simpsons. Aber jetzt wieder die Frage, was für eine Art haben wir denn? Deswegen frage ich dich, an wen geht es? Und wenn du am Anfang sagtest, es geht nicht an Kinder, sondern es geht an diese, sag ich mal, Retro-Fanservice-Peeps, dann muss ich ja nicht, dann weiß ich, was Scheidung ist. Dann muss es mir nicht erklärt werden.
Aber ich glaube, es geht schon nicht explizit an Kinder, aber ich glaube, du musst die Kinder immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, falls sie denn einschalten würden. Weil ich glaube, du könntest die Serie auch einen 10-Jährigen zeigen, vielleicht nicht unbedingt einen 6-Jährigen, weiß ich nicht. Aber so ab 10 Jahren, 10-jähriger Adam hätte seinen Spaß gehabt, eigentlich auch schon der 6-Jährige, aber egal. aber so heutzutage sind halt schon Unterschiede vorhanden, was so die kindliche Erziehung und sowas angeht. Deswegen.
Aber Adam, jetzt geht's los. Ich finde es ja auch löblich, dass man Scheidung thematisiert. Ne? Wir erinnern uns ja immer an dieses sehr schöne Beispiel da von Pixar mit der Fehlgeburt. Ne? Wie hieß es nochmal? Von Up.
Ja.
Ne? Das ist ja immer so das Paradebeispiel von Themen, die schwierig und komplex sind und trotzdem für Kinder aufbereitet sehr wichtig sind, ne? Und gut gemacht.
Das erste Kapitel von Findet Nemo hat auch den Tod der Mutter. Das blendet man manchmal aus.
Ne, absolut. Aber jetzt nochmal hier, Scheidung, wie wird es dargestellt? Du siehst ja nicht, was die Folgen davon sind. Du siehst irgendwie zwei Elternteile, die eigentlich überhaupt keine Rolle sonst im Storyplot gespielt haben, die scheinbar irgendwie weniger miteinander gesprochen haben oder ähnliches. Das sehen wir aber nie, es wird dir nur erzählt. Und dann hast du einen Adam, also den Sohn in dem Falle, der gestorben ist,
dann
wiederkommt und dann ein schlechtes Gewissen hat, weil er Schuld hat an der potenziellen Scheidung seiner Eltern. Was für eine Message gibst du denn dann den Kindern, dass sie potenziell Schuld haben, immer wenn die Eltern sich scheiden lassen wollen?
Ja, wenn du es so auslegst, könnte man natürlich sagen. Ich hätte jetzt auch Schwierigkeiten, das zu irgendwie zu legitimieren, weil es halt ist schon so. Ähnlich war es ja dann halt auch tatsächlich, als Teela Adam vorgeworfen hat, dass er dieses He-Man-Geheimnis verborgen hat im ersten Teil.
Also und das meine ich, Adam, ähnlich. Dann lass es weg. Wenn du es nicht richtig hinkriegst, dann lass es weg.
Hm.
Denn wie gesagt, ich finde immer gut, wenn du etwas wie Diversität oder Scheidung, wenn du, sag ich mal, so etwas thematisierst, das ist ja löblich heutzutage. Du musst es aber auch irgendwie hinkriegen, dass es auch funktioniert. Und hier funktioniert es überhaupt nicht.
Naja, sie vertragen sich ja dann am Ende der Schlacht wieder und kommen vielleicht wieder zusammen. Ist da auch.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich einen Sohn hätte und der hätte das irgendwie mit 10 geguckt, hätte er gedacht, oh Gott, ich darf nicht sterben, sonst lassen sich meine Eltern scheiden. Also jetzt ein bisschen überspitzt von mir ausgesprochen, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
So, wir gehen weiter. Jetzt kommt der Punkt, wo du sagtest, 6-jähriger Adam hätte das gerne gesehen. Ich würde sagen, 6-jähriger Adam wäre auch ein bisschen verwirrt gewesen von der Backstory von Evelyn.
Ja.
Und dem Sexy Talk zwischen Evelyn und Skeletor, was da angedeutet wurde.
Der Gegenwarts-Adam ist immer noch verwirrt von dem Kuss. Den
ich wollte gerade sagen, also ich, als ich das sah, ich dachte, what the fuck, wo bin ich denn hier gelandet?
Es fehlte noch, dass sie irgendwie das Augenhohl ausleckt oder sowas.
Ich dachte, dachte aber auch die ganze Zeit, Adam, ich habe versucht, es wirklich zu verstehen. Wollen wir da einmal kurz drüber sprechen? Ja, ich glaube, das ist auch, sage ich mal, der, finde ich eigentlich, entscheidende Moment der dritten Folge. Also, wir erfahren eine Backstory von Evelyn. Finde ich eine tolle Idee, Adam. Weißt du, ja. Ich denke mir, oh, wie interessant, weißt du? I love it. So, die Backstory von Evelyn ist aber, die wir sehen, dass ihre Eltern sie essen wollen. Mhm. What the fuck?
Ja, das ist halt so, ja, okay.
Also, sorry, würde ich auch sagen, als Sechsjährige hätte ich Angst gehabt davon.
Grimms Märchen, sage ich dazu nur.
Ja, und die waren verboten bei uns im Hause. Also nur so viel. Ich glaube, meine Mutter hätte mir auch einen Vogel gezeigt, wäre sie kurz um die Ecke gekommen und hätte das gesehen, weißt du? So. Ja. Evelyn entscheidet sich also nicht, gefressen zu werden von ihren Eltern und läuft weg, landet dann irgendwie auf der Straße, ist dann aber auch schon erwachsen. Also ich schätze mal, also jetzt.
Ja, sie klaut sich halt so durch die Gegend, ne? Sie überlebt genau. Halt mit
das was auch immer. Das erinnert mich so ein bisschen an Aladdin oder so, ne?
Genau, ja,
sie
ja,
ist so absolut. eine Trickbetrügerin auf der Straße, irgendwie was auch immer, isst Ratten, ne? Mhm. Nochmal die Geschichte, man kann Ratten essen. Ich glaube, das haben wir auch im Walking Dead Podcast gelernt. Und trifft dann Skeletor, der sie ja rettet, sag ich mal, vor einem Übergriff, wo ich auch dachte, soll das jetzt ein potenzieller Vergewaltigungsübergriff sein oder
Tötung, egal. Dachte ich da eher in dem Moment.
Okay. Wo ich dachte so, ach, nett von Skeletor, dass er sie rettet. So, jetzt aber die Message, die ich daraus gelesen habe, Adam, und korrigiere mich gerne, wenn sie falsch war, aber das habe ich jetzt versucht zu begreifen, ist, dass Skeletor keine andere Möglichkeit hatte, sich zu ernähren oder auf der Straße zu leben, als Ratten zu essen und zu klauen und zu betrügen.
Skeletor oder Evelyn?
Evelyn. Wo ich schon denke, boah, ich weiß ja nicht, wie diese Welt aufgebaut ist, aber ich denke, du hättest auch irgendwie einen simplen Job annehmen können, oder? Also nur so Basic-Frage. Ich glaube, wir sehen ja auch so eine Art Markt oder so. Hätte man nicht irgendwie auch Äpfel verkaufen können? Keine Ahnung, also nur so Basic. Denn jetzt wird mir suggeriert oder es wird mir versucht, deutlich zu machen, dass sie, weil sie halt so arm auf der Straße war, sie jetzt also in eine toxische Beziehung mit Skeletor gehen musste. Und ich weiß immer nicht so genau, was war das jetzt für eine Beziehung? Also wollte sie die Macht auch haben, die sie bekam durch Skeletor, also diese, sag ich mal, geringere Macht, aber die mehr Macht als auf der Straße Ratten essen, hatten die schon eine sexuelle Beziehung vorher, die sozusagen missbräuchlich war? Also hat sie was machen müssen, was sie nicht machen wollte, um diese Macht zu kriegen, wo ich immer denke, ich glaube, ich würde lieber eine Ratte essen wollen, als hier Skeletors, Augenhöhle auszudecken, also ja. Nur mal so. Abwägung. Klar, ich muss jetzt auch keine Ratten essen, ich weiß nicht, wie es ist, zu hungern, aber ich denke immer, diese Welt ist ja, du hast ja nicht nur die Wahl, Ratten essen oder Skeletors Vergewaltigungsopfer zu werden. Nur mal so, also ich mache es jetzt natürlich komplexer, als es ist und überspitze es natürlich auch gleichzeitig dazu. Und dann kommt halt diese Szene, von der wir sprechen, im Sinne von, dass die ja auch ganz, ganz schlau war eigentlich von Evelyn, dass sie versucht jetzt also dieses Schwert Skeletor abzunehmen, oder wie hast du, Skelegott abzunehmen. Skelegott, ja. Und dann sagt sie ja wieder etwas, was ich auch eine ganz merkwürdige Trope finde, die auch so ein bisschen bei Twilight und so vorkommt, dieses you have to power down, ne, also ich kann nicht mit dir schlafen, weil du zu mächtig bist, ne, du wirst mich irgendwie, ich weiß nicht, zu Tode, ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber erst wenn du sozusagen runtergepowert bist, kannst du mit mir schlafen. So, wo ich mich nochmal frage, Adam, haben die vorher schon zusammen geschlafen oder nicht?
Meine Interpretation ist, dass sie, glaube ich, erst in dieser Situation das zum ersten Mal ins Spiel gebracht hat. Man könnte es aber auch anders interpretieren, das sehe ich auch. Ich denke aber tatsächlich, dass sie immer der Acting-Partner war in dieser Beziehung. Weil wir haben ja nicht irgendwie gesehen, von wegen der Szene, wo Skeletor gesagt hat, irgendwie, was weiß ich, hätte man ja auch zeigen können oder andeuten können, wenn sie denn schon auf diese Richtung gehen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube tatsächlich, dass Skeletor da tatsächlich irgendwie vielleicht Interesse hätte, natürlich. Deswegen powert er ja dann auch down. Aber ich glaube, vorher weiß ich nicht, es wird nicht gezeigt, ob es jetzt eine Konsensbeziehung war oder nicht. Und deswegen würde ich mich da gar nicht so aus dem Fenster herauslehnen. Natürlich hat sie schon schlechte Sachen gemacht, klar, das wird auch gezeigt und in der Backstory erwähnt und sowas, um zu überleben. Aber
nochmal, sie hat ja auch als Evelyn böse Sachen gemacht. Wir reden über fucking Evelyn.
Ja, klar.
Also das ist ja eine durch und durch auch böse Person. Das darf man ja nicht vergessen. Und jetzt fragte ich mich natürlich wieder die alte Frage, sollte mir jetzt also suggeriert werden, dass sie eigentlich missbraucht wurde von Skeletor und deswegen das immer nur machen musste?
Es gibt so ein paar Also sie hasst ihn auf jeden Fall, ne? Das ist ja ganz klar. Sie sagt auch später, als sie dann Gordlin ist, von wegen, ich habe mir 10.000 Arten und Weisen ausgedacht, jetzt dich umzubringen, weil du irgendwelche Scheiße angestellt hast und sowas. Sowas wird impliziert. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob man halt davon ausgehen sollte, dass da irgendwie schon vorher irgendwelche missbräuchlichen Sachen da waren. Könnte aber sein, will ich auch nicht ausschließen. Wäre auch krass und so, ne? Auch nicht auszuschließen bei Bösen in diesem Sinne. Ja, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich jetzt sagen würde, da und da ist jetzt die Stelle in der Episode, wo ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass es so ist. Aber ich finde es halt, ja gut, will ich jetzt sagen, schlau. Ich finde es halt schon einen interessanten Kniff, dass man das so macht, weil sie ihn ja so dann überlisten kann und irgendwie tatsächlich dann selber die Macht übernehmen kann als Gottlin, ne?
Ich finde es eine interessante Idee, prinzipiell mir eine Backstory zu geben. Du kommst jetzt aber wieder in so ganz schwieriges Fahrtwasser, Adam. Weil zum einen, wie gesagt, haben wir die Backstory noch nicht so ganz verstanden. Wenn es in die eine Richtung geht, dass sie halt wirklich missbraucht wurde von ihm die ganze Zeit schon, kommen wir in diese furchtbare Trope, die ja auch viele, die ich auch überhaupt nicht mag, so ein bisschen, wir erinnern uns an Game of Thrones, an Sansa, dass halt erst, wenn du vergewaltigt wirst als Frau, du deine wahre Macht eigentlich entdeckst und eigentlich erst erfährst, was du willst. Das ist eine ganz, ganz bittere Trope, die auch wirklich weiterhin immer noch oft benutzt wird, die ich furchtbar finde. Ne, dass eine starke Frau, also stark in Anführungsstrichen, der muss erst was ganz Furchtbares passieren, damit sie ihre Stärke realisiert. Das ist ja Crazy Town.
Und trotzdem, aber ich glaube, die Macher sind ein bisschen post Game of Thrones unterwegs und die haben auch die Serie gesehen, um zu wissen, dass sie es vielleicht vermeiden sollten, es so zu machen.
Ach, wer weiß. Es gibt immer noch, ich rede mit genug Leuten über Game of Thrones, die haben davon noch nie gehört, auch von dieser Trope nicht gehört. Mhm. Es gibt auch viele Frauen, die das nicht kennen. Also da würde ich sagen, who knows. Also das ist die eine Variante. Und die andere Variante, wenn du genau sagst, es ist so, dass sie vorher nicht missbraucht wurde und es jetzt einnutzt, kommst du wieder so ein bisschen in diese, auch Trope, die vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber dieses, dass Frauen ihre Sexualität benutzen, um wieder das zu bekommen, was sie haben wollen.
Das macht ja, aber das finde ja ich jetzt nicht, das finde ich jetzt nicht schlimmer.
Finde ich auch nicht schlimm, aber es wird hier natürlich trotzdem so dargestellt. Und im Endeffekt soll mir ja auch trotzdem suggeriert werden, dass ja Evelyn besser ist als Skeletor.
Ist sie ja auch.
Dann bekommt sie aber ihre Kraft, ne, ja. Wird zur Muskelbildnerin und ist aber trotzdem super böse, vielleicht sogar noch böser als Skeletor. Sie will ja jetzt hier, ich weiß nicht, Preternia und alle vernichten und alle töten.
Ja.
Sprich, das eigentliche Gute, was ich dachte, was vielleicht Evelyn hatte und was nur wegen einer schweren Kindheit, ne, ich überspitze das jetzt wieder, und einer toxischen Beziehung, in welchem Fall auch immer, herausgekommen ist, ist aber gar nicht diesbezüglich vielleicht herausgekommen, weil sie einfach fucking böse.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ist Punkt aus Ende.
Also was die Serie uns da an die Hand gibt, ist, dass sie ja bei diesem Apex-Event da sind, wo Skeletor sieht, wie sich alle 1000 Jahre da diese Sache da öffnet. Und da sieht sie ja, dass sein, obwohl er dann 1000-fache Macht bekämen könnte, wenn dieses Event eintritt, sein Ziel weiterhin ist, einfach nur Adam/He-Man auszulöschen. Und da sieht sie ja, nee, das ist so ein Simpleton, der muss irgendwie aus dem Weg geschafft werden und der ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach ein Shit, was der macht. Dann kriegt sie aber die Macht und sie wird ja korrumpiert und sie sieht das Universum, ne? Also sie sieht alles Mögliche, das, wie Beastman dann ja auch sagt, wie wir darüber reden, finde ich sehr unterhaltsam, gerade wenn ich mir selber zuhöre. Aber Beastman sagt ja dann zum Beispiel, dass ein normaler Mensch sowas nicht sehen sollte. Also dass er nicht dieses ganze Wissen über das Universum und die Konsequenzen und dass es da gar kein irgendwie größeres Muster dahinter gibt, haben sollte, weil es einfach den Verstand übernehmen könnte und überwältigen könnte. Und das ist dann halt der Fall bei Evelyn. Und dann gibt's ja auch das Team-Up mit He-Man und Skeletor gegen Evelyn, weil sie ja dann tatsächlich die ganze Existenz auslöschen möchte, während Skeletor in Anführungszeichen nur Adam austilgen möchte, weißt du? So, dann ist sie schon die größere Gefahr. Das ist dann so wie Loki versus Thanos im MCU sozusagen von der Eskalationsstufe her. So habe ich das zumindest interpretiert.
Aber das ist dann auch wieder eine Art, also erstmal fand ich auch Beastman so als Psychologen der Sendung.
Domian Beastman, ja.
Ja, wirklich, genau. Fand ich echt super cool. Und ich fand es auch fast ein bisschen schade, dass es dann auch so schnell, ich glaube, es ist ja auch dann, tötet sie ihn nicht? Oder wie war das?
Sie verwandelt ihn in so ein größeres Biest, ja.
Bisschen schade, weil ich fand Beastman auf einmal eigentlich einen super interessanten Charakter.
Ja, ich auch. Drei Interaktionen, wo er manchmal zu ihr kommt und dir sagt, du bist doch eigentlich besser als er und du müsstest doch eigentlich irgendwie es besser wissen und du wärst eine viel bessere Herrscherin und so. Fand ich auch spannend, so als Einzelmomente. Das meinte ich auch mit kleinen Charaktermomenten, die dann in Part 2 immer noch da sind, aber in Part 1 war es dann eher so emotionaler Natur. Hier ist es dann so ein bisschen, sagen wir mal, psychologische Natur.
Ja, und ich fand die Beastman-Evelyn-Dialoge fand ich auch mit Abstand eigentlich die interessantesten. Also fand ich sehr viel interessanter als, oh Gott, meine Eltern wollten sich scheiden lassen, weil ich gestorben bin. Oder du musst die Liebe irgendwie geben, weißt du. Ich bin der Vater umarmt Muskel-He-Man, sagt, ich liebe dich und schwupp ist es Muskel-He-Man normaler He-Man, weißt du. Ja. Also egal, darauf habe ich ganz vergessen, das zu erwähnen. Nochmal zurück zu Evelyn. Das ist aber natürlich auch wieder eine Art Erklärung im Sinne von, ach, Evelyn ist gar nicht böse. Sie hat nur ins Universum, in den Abgrund geschaut und das machte sie böse.
Aber absolute Macht korrumpiert und so.
Na gut, also ich, ja, okay.
Weil ich meine, dass Evelyn nicht böse ist oder nicht unbedingt böse sein muss, haben wir auch an anderer Stelle gesehen, als sie als Skeletor und He-Man als tot galten und sie mit Teela und Co. Quasi auf diesem Quest waren. Und plus in der quasi Post-Credit-Szene oder Vor-Credit-Szene, wo sie ja dann zu sehen ist in ihr mit ihren langen Haaren und dann in diesem friedlichen Reich da irgendwie umherströmert. Also ich glaube, was die Serie und die Macher, glaube ich, auch teilweise sagen möchten, ist, und das machen sie ja auch mit Adam zum Beispiel, es ist entscheidend, wie du deine große Macht einsetzt. Weil Evelyn ist ja zum Beispiel auch bei Duncan und Skeletor ist auch mal bei Duncan, aber als Evelyn bei Duncan, also Man-at-Arms ist, sagt Duncan ja, Skeletor war die ganze Zeit in seiner Skele-Gott-Form und Adam hat extra abgewägt, wann er denn He-Man ist und wann nicht, weil die Macht würde jeden sonst übermannen oder irgendwie verrückt machen und deswegen siehst du ja auch den Savage He-Man, der seinen Verstand verliert und einfach nur zu so einem Muskelberg wird, weil diese Macht dich, glaube ich, einfach gaga machen kann sonst. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein gutes Wort dafür ist, aber auf jeden Fall stellt die Macht, wenn sie zu lange in dir ist, irgendwas mit dir ein oder an, was dich unkontrollierbar machen könnte. Und deswegen musst du halt immer nur so Portionen davon einsetzen, um irgendwie dein Ziel zu erreichen.
Ja, ich finde es halt immer so den easy way out, weißt du? Das, glaube ich, stört mich daran. Also ich verstehe den Punkt und ich gebe dir recht, dass das auch rübergebracht wurde dann hier in der Serie. Aber es ist immer so, das ist wie Daenerys in Game of Thrones, weißt du? Jetzt hat sie ganz viel Macht und dreht durch und wird crazy. Easy way out. Mit Craziness kannst du alles erklären.
Ja.
Ich hätte es zum Beispiel sehr viel interessanter gefunden, wenn ich jetzt mal ein Gegenargument bringen kann. Mhm. Wäre es nicht viel cooler gewesen, wenn Evelyn wirklich gut wäre, also gut, jetzt in dieser krassen, missbräuchlichen Beziehung, wie auch immer die ausgeartet ist, gefangen gewesen wäre, weil sie es einfach anders nicht geschafft hätte, sich zu ernähren oder was auch immer, wie gesagt, Klammer, wie auch immer das gebaut worden wäre, dann Man-at-Arms in der Zelle besucht und vielleicht selber von sich aus realisiert, dass sie eigentlich mit Skeletor gar nicht mehr zusammenarbeiten möchte und so eine Art charakterliche Weiterentwicklung vielleicht erfährt, dass sie sagt, oh Gott, die Dinge, die ich gemacht habe, waren vielleicht doch ein bisschen scheiße. Ich habe hier gelernt durch die ganze Gang, mit der ich rumgezogen bin und vielleicht sogar in Man-at-Arms, ich meine, die hätten ja auch ein Paar werden können, nur mal so, Klammer wieder zu, möchte ich vielleicht versuchen, Skeletor auszuschalten. Dann hättest du Skeletor-Gott machen können, der irgendwie crazy wird durchs Universum oder da irgendwie seine normalen Machtspielchen irgendwie spielt und dann wie so eine Undercover-Evelyn bauen können, die jetzt versucht, ihm die Macht abzugewinnen. Ob du das jetzt wieder über so ein Sexy-Time machen hättest müssen oder auf eine andere Art und Weise, hätte ich aber viel interessanter gefunden. Und ich glaube, dann wäre der Charakter von Evelyn auch nicht so schwammig gewesen. Mit halb crazy, halb gut, halb böse, halb gefressen, halb missbraucht, halb nicht missbraucht. Ich glaube, ich hätte ihn besser greifen können nachher.
Wäre, glaube ich, komplexer gewesen und auch komplexer umzusetzen. Aber ich glaube, ich sehe da wieder so dieses in den Writers' Room rein, weißt du? Man setzt sich da zusammen und probiert, eine Struktur aufzubauen. Und ich glaube tatsächlich auch, da kommt wieder diese Teilung mit rein. Weil wenn du eine Story im Writers Room breakst, wie das ja auch manchmal heißt, dann möchtest du auch auf Höhepunkte hinarbeiten. Und der eine Höhepunkt war halt Episode 5 mit Skelegott erscheint. Und dann bist du halt in einer Ecke, wo du dich reinmanövrierst als Autor. Und dann denkst du dir, was könnte man jetzt noch machen, was irgendwie noch krasser wäre? Du hast jetzt natürlich die Option, du hast auch vorher schon etabliert, eigentlich ist Evelyn, wenn sie denn mal irgendwie zum Zuge kommt, sie wird ja auch erstmal zur Sorceress, nachdem die Sorceress weg ist. Und wenn sie dann jetzt die Macht hätte, dann wäre sie ja eigentlich so wie Thanos mit dem Infinity Gauntlet. Ich erwähne es jetzt öfter mal, weil die Einflüsse sind einfach spürbar im zweiten Teil. Sie wäre halt wie Thanos mit dem Infinity Gauntlet fast unaufhaltbar. Und deswegen, die Autoren bauen ja dann auch noch diese Doppelstruktur auf. Also natürlich hast du den Kampf zwischen He-Man und Skeletor, aber auch zwischen Teela, die sich erst ihrem Vermächtnis bewusst werden muss, und Evelyn auf der anderen Seite. Deswegen, das ist ja auch die finale Konfrontation von den ganzen 10 Episoden eigentlich.
Ich verstehe, was du meinst. Ich würde aber daneben, wenn ich an das Autorenteam denke, würde ich so eine No-Go-Area, also das ist vielleicht auch ein blödes Wort, eine No-Go-Fanservice-Liste machen. Und ich denke, was da jetzt, sage ich mal, bei diesen typischen Woke-Hatern, die wir anfangs erwähnt hatten, was ja echt ein Punkt ist, den die furchtbar aufregt, ist, wenn es zu sehr overpowerte Frauencharaktere gibt. Ist ganz bekannt. Das haben wir auch bei Star Wars erlebt. Weißt du, wenn du so einen wenig, sage ich mal, ausgearbeiteten Frauencharakter hast, der wenig Attribute bekommt, aber dann auf einmal ganz, ganz mächtig ist und ihm alles gelingt. Das hassen diese Woke-Dudes.
Ja.
Und was machst du jetzt im zweiten Teil? Du machst sogar zwei davon. Du machst die ganze, sag ich mal, Teela-Geschichte, sucht irgendwie ihre Mutter, was auch immer, wird zur Sorceress, hat aber jetzt nicht die Probleme, die eine Sorceress eigentlich hat, dass sie da irgendwie gefangen ist auf ihrer Burg und eigentlich auch ich fand Sorceress immer sehr traurig, den Charakter, das hat mir immer leid. Ne? So. Mhm. Aber dieses, sag ich mal, Manko von Sorceress hat diese, du hast ganz viel Macht, was du gerade erwähnt hast, aber deswegen hast du auch sehr viel Leid, ne, zu tragen, hat Teela ja gar nicht mehr.
Ja.
Und dann gibst du ihr noch lange Haare, Adam. What the fuck? Und dann hast du eine völlig overpowerte Evelyn, wie du gerade erwähnt hast, die durch, ich weiß nicht, weil sie in den Abgrund guckte, crazy wurde. Und die beiden kämpfen dann auch noch. Und da dachte ich mir schon da, oh Gott, das dachte ich schon beim Gucken, jeder Dude, den das aufregt, wird durchdrehen vor Hate.
Und ich applaudiere das einfach. Weil wie viele Serien habe ich gesehen, wo es zwei Männer sind, die sich um irgendwas kloppen und um das Schicksal der Welt rangeln? Wie viele Filme habe ich gesehen, die genauso sind? Wie viele kleine Mädchen haben denn so ein Vorbild, dass es irgendwie auch mal eine mächtige Frau im
Halt, aber Adam, die kleinen Mädchen, und wie gesagt, ich mag das ja auch gern, glaub mir. Ich meine, ich gucke seit wie vielen Jahren Serien und Filme und freue mich immer, wenn es einen ausgearbeiteten, starken, also jetzt nicht im muskulösen Sinne, Charakter gibt, der von einer Frau gespielt wird und der nicht halt hier für Male Gaze irgendwie noch nachher so den Bitchfight machen kann, weißt du? Das war ja sonst immer eigentlich, was wir bekommen haben. Wenn dann zwei Frauen kämpften, war es ja eigentlich nur, dass sie irgendwie nochmal hier den, wie heißt das denn? Es gibt doch mal so ein Wort dafür. Den obligatorischen Bitchfight am Ende irgendwie machen, ne? So.
Ja.
Aber hier ist es ja wirklich einfach nur overpowered. Es wäre doch viel interessanter gewesen, dass vielleicht da noch ein Konflikt ist, der nicht mit diesen unfassbaren Kräften zusammenhängt.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich okay, wie es gelöst ist. Und es sind ja auch gewisse Hinweise wieder da in dem Fall. Also A, haben die Autoren das so hingelegt, dass Teela ja auch irgendwie geboren wurde mit dieser Kraft und diesem Potenzial als Kind von Sorceress und Man-at-Arms. Natürlich gibt es dann diese Sache von wegen, sie ist irgendwie bitchy, weil ihre Mutter sie verlassen hat, während sie Duncan dann immer irgendwie zuhört und sich freut, wenn er ihr irgendwie Ratschläge gibt. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig bei Teela. Bei Evelyn ist es so, dass sie tatsächlich ja auch im finalen Kampf dann schon das Schwert der Macht irgendwann verliert und trotzdem noch mächtig ist. Und gleichzeitig möchte man dann, glaube ich, so eine Lösung machen, die dir, glaube ich, nicht gefällt, weil es läuft ja dann schon irgendwie darauf hinaus, irgendwann im Verlauf des zweiten Teils sagt He-Man ja so, was von Skeletor verlacht wird, ja, vielleicht sollten wir einfach mal mit denen reden. Und im Endeffekt ist das, was Teela mit Evelyn ja macht, nichts anderes als He-Mans Strategie, miteinander zu reden und den anderen so zur Vernunft zu bringen. Und dieses finde ich eigentlich als Lösung ganz charmant, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, mir ging das dann nachher irgendwie auch ganz schön schnell, keine Ahnung. Also irgendwie war dann der Kampf vorbei, He-Man bekommt sein Schwert wieder. Ich weiß nicht. Also ich kann vielleicht noch ein paar Punkte aufgreifen, die ich glaube, die auch wieder auf der No-Go-Autorenteam-Wand hätten sein sollen. Mhm. Ich glaube auch, dass Adam hätte eine größere Rolle haben sollen am Ende. Ich finde es ja auch immer charmant, wie gesagt, wenn weibliche Charaktere ausgearbeitet miteinander zu tun bekommen. Aber du selbst hast ja gerade gesagt, Teela ist irgendwie bitchy auf der Suche nach ihrer Mutter und ihren Kräften.
Warum aber immer nur der Mutter bitchy gegenüber. Sein?
Ja, warum denn? Ja. Ich fand sowieso, ich glaube, keiner und keine, wenn du jetzt an die kleinen Mädchen denkst, die Serie gucken, finden Teela irgendwie sympathisch.
Hm. Ja.
No way. Sie ist nicht sympathisch gebaut hier in der Serie. Also meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich bin auch kein sechsjähriges kleines Mädchen mehr. Ich weiß es nicht. Nachher haben wir aber dann die Auflösung. Das geht wieder so ein bisschen auf Freunde sind das. Ach, wir haben, oh Gott, wir müssen jetzt Orko noch erwähnen. Sorry. Ja. Dann kommt so ein bisschen aus dem Nirgendwo Orko zurück mit seinem fliegenden Teppich. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnertest. Es erinnerte mich sehr an Journey.
Okay.
Oder? Das fand ich immer sehr schön bei Journey, ehrlich gesagt. Wenn du
Orko war halt auch in Part 1 so ein Punkt, wo ich mir dachte, ach, das ist so ein Fake-Out, was sie machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie dann halt Orko so zurückbringen, weil sie bringen ihn ja so zurück, dass Evelyn halt eine Armee heraufbeschwört, die aber aus den Subturnia-Leuten, also dem Totenreich quasi besteht. Während sie ja vorher auch Preturnia irgendwann als erste Amtshandlung, als sie so mächtiger wird, auslöscht und damit so quasi die Ahnenreihe aus Eternia auslöscht. Und dann haben wir ja Scareglow halt wieder und Orko auch. Und Orko stellt sich dann so als irgendwie strahlender Held in der Situation heraus. Was ich auch wieder einen netten Moment fand, einfach so für mich, so als professioneller Fanservice-Liebhaber, muss ich ja da sagen. Später gibt es ja dann auch noch, da greife ich auch nochmal vor, den Moment, wo Orko und das ganze Subturnia wieder verschwinden soll und Evelyn ihn dann quasi zurückhält, weil sie ja doch ein bisschen mit ihm gebondet ist.
Ja, wo ich dachte, ach, so einfach kann man die Leute wieder behalten aus Subturnia, ne?
Bleib hier.
Nein. Okay, jetzt gehörst du wieder, bist du, alles ist wieder gut. Nein, es ging mir ja genauso. Also ich, Orko einfach wiederzusehen, natürlich macht mir das irgendwie Freude, ne, Lungo. Was mich, glaube ich, störte, war, dass am Ende, wie gesagt, wieder so eine Orko-Message da irgendwie reingedrückt wurde, wo ich dachte, wir brauchen die eigentlich jetzt nicht in der Neuauflage. Weil im Endeffekt ist doch, dann sagen doch auch alle fallen sich irgendwie in die Arme und sagen, wie gesagt, Freunde sind toll und Liebe ist toll und ja. Wegen Liebe sind wir hier und sowas. Und es erinnert mich so ein bisschen an das, was du immer sagtest bei Fast and the Furious, ne? Family, Family, Family. Und hier war es irgendwie Friends and Love irgendwie überall. Und ich dachte mir, Adam, boah, es geht mir gerade wirklich auf den Geist. Also ich finde, es ist eine schöne Message. Ich finde zum Beispiel auch Freundschaft und Liebe wichtigere Messages als immer Family, ehrlich gesagt.
Ich möchte verwandt dazu nochmal etwas sagen. Das passt auch wirklich dazu, weil du kritisierst so ein bisschen Teela und ihre Entwicklung. Aber sie sagt dann so an einer Stelle, holding on to the ones I love only makes me stronger. Und so kann sie ja auch diesen ganzen dämlichen Fluch brechen, den die Sorceress bisher hatte. Weil eigentlich ist es auch voll scheiße für die Sorceress, immer an Castle Grayskull gebunden zu sein. Und hier haben sie halt so eine Möglichkeit gefunden, wie sie dann quasi immer noch Teela sein kann, aber auch irgendwie schon ihr Vermächtnis als neue Sorceress ausnutzen kann.
Ja, aber Adam, das heißt für mich, sorry, wenn ich da reingrätsche, dass Sorceress ihre Familie zu wenig geliebt hat.
Hat sie auch.
Ja, und das ist super.
Also nee, sie hat's nicht unbedingt. Sie hat ja viele Opfer gebracht. Aber ich glaube, dass Teela so ein bisschen die These hatte, dass man es auch hätte, vielleicht, man hätte probieren können, es zu vereinen, weil sie es ja auch schafft.
Ja, und deswegen ist gesagt für mich nur, dass Sorceress entweder zu wenig Man-at-Arms und ihre Tochter geliebt hat oder zu dumm war, es zu versuchen.
Mhm. Weil, ja, die Botschaft könnte halt sein, Tradition ist halt nicht immer das, woran man sich klammern sollte. Ich finde, das ist so ein bisschen moderne Disney-Erzählung hier auch, die wir hier haben. Also sowas wie Raya, die Eiskönigin oder Rapunzel und Zumania und sowas alles, auch so Ralf Reichts, da hast du auch eine ähnliche Botschaft, die Disney verbreitet, dass du auch ein Außenseiter sein kannst und dass du halt auch die Regeln neu definieren könntest, wenn du denn wolltest. Und das finde ich eigentlich völlig okay so.
Oh Gott, dagegen habe ich ja nichts, Adam, glaube ich. Ich habe ja nichts gegen Freundschaft und Liebe, auf gar keinen Fall. Ich fand es halt hier nur wieder so ein bisschen plump, weil es halt im Endeffekt im Umkehrschluss genau das sagt über Sorceress. Und ich zum Beispiel mochte Sorceress immer sehr gern. Ich fand, es war immer ein sehr interessanter Charakter, der irgendwie nie ausgearbeitet wurde. Aber jetzt bleibt er halt so, er wird hinterlassen, als wäre sie, wie gesagt, nicht liebevoll genug mit ihrer Familie gewesen. Als wäre es ihr egal gewesen, Tradition über Liebe und Familie. Oder als wäre sie einfach dumm gewesen und hätte nie versucht, da wegzufliegen aus der blöden Burg.
Ich finde es halt sehr interessant, was solche Revivals mit Originalfiguren machen. Hattest du jetzt Ghostbusters Legacy oder Afterlife schon gesehen?
Nee, noch nicht, sorry.
Okay, dann werde ich dazu das mal nicht als Beispiel nehmen. Aber Star Wars zum Beispiel, die neue Trilogie, wie Luke Skywalker zum Beispiel benutzt wird ab Episode 8, da wird ja auch ein Heldenmythos angekratzt und vielleicht so manchmal ein bisschen mit Füßen getreten, wie manche sagen würden. Und das finde ich, das finde ich interessant als Zuschauer, der so ein bisschen zwischen den Generationen steht, weil ich es ja nicht original mitbekommen habe damals, die Filme aber mag, aber gleichzeitig auch sehe, dass du vielleicht was machen musst mit den Figuren, was dem Originalfan nicht unbedingt glücklich macht, weißt du? Also du musst an Denkmälern kratzen manchmal.
Aber nochmal, Adam, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, dieser Punkt ist auch sehr, der ist auch da. Jetzt würde ich nicht sagen, dass Sorceress eine der größten kulturellen Charaktere
ja,
ist.
Ja, klar.
So, an die ich jetzt gedacht habe in den
also
letzten
Jahren. Also in Motu war sie schon sehr präsent, ne? Und auch mächtig und auch
ja,
immer
aber es ist jetzt nicht, ich würde jetzt Sorceress von He-Man nicht mit Star Wars, Luke Skywalker, ne? So, also nur vom Level, ne? Beschreiben. Ich gebe dir recht, allem, was du sagst, es ist ganz schwierig, wenn so ein Held deiner Kindheit dann so ein bisschen simplifiziert auch ein bisschen vielleicht falsch war, weißt du? Also wenn du selber realisierst, dass da vielleicht auch, dieser Held vielleicht auch manche Dinge nicht richtig gemacht hat,
ja. Logisch.
Und das mögen manche nicht. Ich würde trotzdem sagen, Adam, dass ich das eigentlich mag, da ich mich dann wieder hinterfrage, oh Gott, was haben wir damals eigentlich gesehen?
Ja.
Was habe ich damals eigentlich gedacht? Ich finde das eigentlich eine schöne Geschichte. Hier hinterfrage ich aber nicht meine Gefühle zu Sorceress von vor 30 Jahren, sondern ich hinterfrage, ob ich es sinnvoll finde, wie hier der Charakter dargestellt und geschrieben wird.
Mhm.
Und ich finde, der ist nicht sinnvoll, Adam.
Die Frage ist halt, werden die Errungenschaften von Sorceress hier mit Füßen getreten, was sie gemacht hat für Eternia und die Welt in der Serie oder nicht?
Und sie wird einfach als dumm bezeichnet oder halt als, hätte man da nicht eine andere Lösung finden können? Also ich hätte es zum Beispiel viel interessanter und auch, sag ich mal, profunder gefunden. Stell mal vor, Teela wäre jetzt die neue Sorceress und wäre gefangen in der Burg.
Ja.
What the fuck? Wie interessant. Wie geht sie damit um? Ist sie bereit, dieses Opfer zu bringen, um die Welt zu retten vor Evelyn?
Aber wäre das nicht eine Wiederholung von der alten Sorceress dann?
Ja, aber wir erfahren jetzt ja vielleicht mehr von Teela als Sorceress. Du musst ja nicht der Sorceress so neutral zeigen wie früher. Die kann ja immer nur, tauchte ja nur auf und war wieder weg. Die hatte ja überhaupt keinen Charakter.
Und sie war ein Falke.
Aber jetzt hast du ja viel mehr Möglichkeit, diesen Charakter auch zu benutzen und auszubauen. Aber nein, du gibst ihr lange Haare, wo ich denke, warum eigentlich?
Damit und sie aussieht wie Mutti.
Ja, aber das ist, also, warum? Das ist, ich fand das wirklich nicht gut.
Und noch eine weitere Actionfigur, die du verkaufen kannst. Katsching!
Aber Adam, nochmal, ich glaube, dass deine Vermutung, dass sich das jetzt wie, ich weiß nicht, warme Semmel oder wie, was hast du am Anfang gesagt, warmes Brot verkauft, ich glaube, das stimmt nicht.
Oder ja, nicht ist wie halt warmes Brot, aber der Markt ist halt so ausgelegt, dass du, wenn du irgendwie 5 Varianten auf den Markt schmeißt, dass sich davon schon genug verkaufen würden, um das Ganze profitabel zu machen.
Natürlich, und das ist mir ja auch bewusst. Ne? Ich glaube, ich bin da nicht so tief drin. Ne? So.
Ja.
Ich finde das aber noch viel scheißiger, wenn nur um noch eine weitere Figur zu verkaufen, das jetzt so abgewandelt wird. Stört mich. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt hier.
Ja.
Also ich fand es schade, weil ich denke, dadurch hätte man noch ein bisschen was Profundes hätte reinschreiben können, auch für die etwas älteren, für die ältere Zuschauerschaft. Denn im Endeffekt sind wir da wirklich bei, wir lieben uns alle, Friends sind toll und mit Freundschaft und Liebe kannst du alles bekämpfen. Und nachher ist sogar Evelyn auch gar nicht mehr crazy oder böse, sondern gibt ihren Zauberstab auf und wandert irgendwie durch die Berge.
Aber gleichzeitig sind wir auch noch nicht am Ende der Geschichte angelangt. Also natürlich haben wir jetzt ein Finale und einen Abschluss mit der Schlacht, die da gewonnen wurde und so. Aber wir sehen ja dann auch, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass Andra zum neuen Man-at-Arms wird und dass He-Man und Teela weiterhin irgendwie Sorceress und Champ von Eternia werden oder bleiben möchten. Und du hast halt auch noch so eine Szene, wo Skeletor dann wieder zu dem Maschinenkult geht, wo er dann irgendwie diese beiden Triclops heißt er, glaube ich, und wie der andere heißt, muss ich nochmal hier nachschauen in meinem schlauen Dings. Trapjaw und Triclops, genau. Und der sagt, warum habt ihr mir nicht geholfen und bla bla blub. Und er verlacht ja diese Motherboard, unter deren Einfluss sie stehen, und greift auch mit seinem Ziegenbockstab da diese Statue an, die sich dann verwandelt und dann offenbart, dass da mehr dahinter steckt. Skeletor wird gehackt. Fand ich irgendwie ein sehr cooles Image so, einfach so von dem Moment. Und dann sehen wir ganz am Schluss noch, dass da das Symbol von Hordak bzw. der Horde auftaucht. Also eine zweite Staffel wird angedeutet. Ich glaube, Kevin Smith hat es auch schon relativ oft gesagt, dass vielleicht im Hintergrund die Arbeiten schon losgehen, weil die Animation dauert ja, wie gesagt, auch öfter mal viel länger als so eine Live-Action-Säge. Und ich weiß ja nicht, kennst du Hordak als Figur von früher noch?
Mir kam das Logo irgendwie sehr bekannt vor.
Ich kenne ihn vor allem als Schurken aus She-Ra halt, ne? Also es gab Skeletor bei He-Man und Hordak gab es dann eher in der She-Ra-Säge der Alten. Das ist auch so ein Skeletor-ähnlicher Typ.
Ja, ich sehe ihn gerade vor mir. Ah, genau. Doch, ich habe den schon mal gesehen, genau, mit Blau.
Der konnte sich dann auch, wenn es bremsig wurde, in so eine Rakete verwandeln und ist dann einfach weggeflogen. Classic Masters of the Universe. Und ich glaube halt, jetzt möchte man ihn irgendwie so als neuen Big Bad für die zweite Staffel aufbauen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, so wie man das machen könnte mit den Mitteln, die sie da haben.
Ja, ich war ein bisschen verwirrt, weil hier, genau, man hört auch so Motherboard, ne, so im Hintergrund. Und Motherboard sagte mir gar nichts, auch die Figur sagte mir gar nichts, erinnerte mich auch mehr an irgendein Anime oder so. Finde ich schade, hätte ich da Hordak gesehen, weil jetzt, wie gesagt, also liebe Hörer und Hörerinnen, googelt ihn mal, ich habe den wirklich schon mal gesehen, hätte ich sehr viel interessanter gefunden.
Ja, das ist halt ein klassischer Teaser, ne? Also ich meine, ich finde es eigentlich so ganz interessant, weil es den Leuten, die so in the know sind, nochmal mehr gibt. Aber gleichzeitig, also würde die Serie jetzt abgesetzt werden, weil irgendwie doch zu wenig Zuschauer sind, dann hättest du es halt als netten kleinen Teaser gehabt. Aber jetzt musst du irgendwie fast schon das Ganze irgendwie nachliefern, dass da in der zweiten Staffel irgendwie noch was kommt.
Naja, wir kennen ja Netflix, ne, was zweite Staffeln angeht. Aber ich würde auch vermuten, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Zuschauerschaften da wirklich waren. Aber ja, ich glaube, es gibt gute Chancen. Ne? Andererseits, wie gesagt, also hätte ich Hordak gesehen, hätte ich sehr viel interessanter gefunden. Ich glaube auch, dass es potenziell mehr Leute gibt wie mich als wie dich.
Ja.
Vom Phantom her? Hm? Wer weiß?
Also von der Zahl her meinst du? Ja, klar, ja. Hm.
Und sagte dir denn hier Motherboard, sagte dir das was? Also diese Figur?
Nee, aber der Maschinenkult wurde ja in Part 1 auch eingeführt. Ich weiß, es könnte auch einfach eine neue Variante sein. Ich bin mir da halt auch nicht sicher. Aber es passt ja zu diesen Trapjaw und Triclops und so. Und ich finde, dieser Maschinenkult war mit einer der coolsten Teile, der dann ein bisschen zu kurz kam. Und wenn es jetzt in der zweiten Staffel vielleicht ein bisschen ausgeschmückt wird, hätte ich da gar nichts gegen, weil es uns so eine andere Seite von Eternia und den bisherigen Reichen zeigt. Und wenn du dann jetzt sogar, ich weiß nicht, wie die Rechte da liegen, das ist so diese Frage, ne? Wenn du jetzt neben Hordak auch noch eine neue Version von She-Ra einführen könntest, so als Komponente, fände ich das ja auch cool. Wobei, da gab es ja natürlich diese andere Serie, aber das hat ja auch Netflix nicht davon abgehalten, die neue He-Man and the Masters of the Universe CGI-Serie zu machen. Und Amazon plant, glaube ich, auch eine Realserie. Aber ich denke mir fast, wenn Mattel die Rechte an She-Ra irgendwo hat, was sie eigentlich haben müssten, dann könntest du auch noch eine unabhängige Version in Motor von She-Ra reinbauen, wenn du denn wolltest.
Oh Gott, ich höre den Shitstorm kommen.
Naja, ich glaube, die She-Ra and the Princesses of Power Serie war schon eine Serie, die sich sehr an eine Zielgruppe richtete, die sehr aufgeschlossen war, muss man ja schon sagen. Also das ist so die typische
absolut,
Serie.
Also, absolut, aber stell dir vor, jetzt hier in der Serie noch She-Ra mit rein. Ich glaube, da würden die Gruppe, von der wir am Anfang schon gesprochen hatten, würden durchdrehen.
Ja, mal sehen, wie sie dann dargestellt wird. Vielleicht ist ja She-Ra dann irgendwie die Komponente, auf die sie gewartet haben. Dann irgendwie super cool auf einmal oder so. Man muss das
ja. Ich glaube, das ist ja auch nochmal, He-Man zum Beispiel hat jetzt ja auch in diesen 5 Folgen relativ wenig zu tun gehabt. Also er war anfangs hier Muskel-He-Man und dann nachher war er normaler He-Man, durfte dann trotzdem nochmal The Power rufen. Muss ich sagen, war ich auch sehr dankbar dafür. Mhm. Aber das war es ja eigentlich auch. Er hat ja wirklich, ich glaube, von den Charakteren, die wir gerade genannt hatten, am wenigsten Screentime fast.
Aber die Frage ist halt auch, na gut, in der Serie hattest du auch viel mehr Prince Adam. Und die Sache ist, möchtest du immer He-Man sehen, ganz klar.
Ja, ich aber, natürlich nicht, I don't care. Aber ich rede jetzt immer noch von den, denk dran, deinen Fanservice-Boys.
Das ist halt die Sache. Also ich meine, wer ist in dem Fall von He-Man und Prince Adam die Figur, mit der man sich identifiziert, ist so diese Bruce Wayne, Batman und Superman Clark Kent-Frage. Da hast du ja auch immer verschiedene Interpretationen von dieser ganzen Sache. Also wen findest du da interessanter? Und bei Batman ist halt der Konsens, dass es meistens Batman ist und Bruce Wayne irgendwie nur die Maske ist. Und bei Superman ist halt Superman die echte Persönlichkeit und Clark Kent die Maske. Und wie ist es dann bei Adam und He-Man? Das ist halt die Frage. So wie es jetzt hier in der Serie ist, würde ich fast meinen, dass Prinz Adam die interessantere Figur ist als He-Man, wie er hier dargestellt wird.
Aber hat sich irgendein Kind mit Prinz Adam identifiziert?
Na, so als Proxy würde ich sagen. Also ich meine natürlich nicht bewusst, du nimmst immer den Held irgendwie als Verehrung, aber die Moral, die Adam hatte, so wie bei Peter Parker. Ich bin zwar großer Spider-Man-Fan, aber eigentlich sind die Werte Peter und Parker die Moral von Peter Parker... Peter Parker ist
tausendmal cooler als He-Man, also Adam.
Ja, aber so die Moral und die Verantwortung und so sind ja schon das Kern, mit dem du dich dann identifizierst als Leser.
Also das würde mich jetzt wirklich überraschen, wenn jetzt wirklich auch die jugendlichen Zuschauerschaften da irgendwie Prinz Adam total geil fanden. Das würde mich wirklich wundern. Oder ich war ein komisches Kind, denn ich fand Prinz Adam immer total öde und cringer auch. Also, oh. Ja, sorry. Also du hast natürlich recht, He-Man ist ja wirklich nur so ein Hau drauf etwas, ne? Ja. Deswegen fand ich ja auch Man at Arms immer am interessantesten, ne? So. Aber das würde mich jetzt schon wundern.
So eine spannende Frage für die Zuhörer da draußen. Also schreibt uns mal, seid ihr Team Prince Adam oder Team He-Man? Ich kann mir die Antworten eigentlich schon denken, aber ich möchte es trotzdem mal probieren. Also wie seht ihr das? Und wie seht ihr das vielleicht auch bei den anderen Helden? Ob das so ist, wie ich das gerade gesagt habe oder eher nicht?
Ja, und ich glaube ja auch immer, und deswegen, ich möchte gar nicht so puppig sein. Also im Endeffekt hat mir es gut gefallen, diese 5 Folgen noch zu sehen. Und klar, ich glaube, hätte ich privat die Wahl gehabt, hätte ich es, glaube ich, nicht gesehen. Ich wusste aber auch, dass du es natürlich sehr mochtest und dass wir beide jetzt, glaube ich, auch eine gute Diskussion diesbezüglich hier führen können im Podcast oder die Möglichkeit haben, dieses Outlet auch zu haben. Ich bin sehr dankbar, sie gesehen zu haben. Und ich glaube auch weiterhin, dass diese Punkte, die ich kritisiere, das stört mich, glaube ich, am meisten in der Diskussion. Ich glaube, man hätte sie auch besser umsetzen können. Ich glaube, sie wären vermeidbarer gewesen. Und dann hätte ich persönlich es lieber gemocht. Aber, und ich gebe es natürlich zu, ich bin irgendwie auch eine ältere Frau, die natürlich jetzt vielleicht nicht die Zielgruppe ist von dieser Serie und auch damals vielleicht nicht die Zielgruppe von He-Man war. Deswegen ist natürlich meine Meinung vielleicht auch nicht so relevant in dieser Diskussion. Trotzdem, glaube ich, waren die Punkte, wichtige Punkte, die man hätte, wie gesagt, besser machen können. Und ich glaube, das finde ich ein bisschen schade jetzt bei den zweiten 5 Folgen.
Ja. Ich habe jetzt gar nicht meinen Lieblingszeitcharakter erwähnt, aber die Zeit bleibt uns, glaube ich, noch. Fisto! I would sure like to fist him. Die beste Line-Delivery, die ich, glaube ich, seit dieses Jahr gehört habe. Er wird ja auch gesprochen von Ralph Garman, der auch mit Kevin Smith zusammen den Hollywood Babylon Podcast macht und den Ralph Report leitet werktäglich, den ich auch immer höre. Deswegen, ich wusste es erstmal nicht, dass es Ralph Garman war, aber dann habe ich den Podcast gehört und dann ist mir aufgefallen, ach, er war das. Und ich bin sehr erstaunt darüber, dass dieser Gag durchgekommen ist. Und ich glaube, Smith war auch ein bisschen, oder nee, Garman war sogar überrascht, weil er wollte es erstmal nicht lesen, weil er dachte, das wird Netflix doch sowieso herausschneiden. Und Smith hat dann so gesagt, na, probier mal. Ich bin auch sehr gespannt, wie es im Deutschen klingt, hab jetzt nicht nochmal reingeschaut, aber ich musste sehr lachen. Und ich habe auch zurückgespult und eine Sprachnachricht gemacht, die ich dann an ein paar Leute geschickt habe, weil ich es einfach so witzig fand, dass es durchgekommen ist.
Ja, also ich musste sehr lachen dann abends von dir die Sprachverarbeitung. Was war das? I sure like to fisto, oder was ja. War das? Was sagt er?
Skeletor sagte das, ja.
Ich habe sehr, sehr, sehr gelacht. Also ich gebe dir recht und das ist natürlich, da würde ich sagen, gebe ich dir absolut recht, das ist Fanservice für mich, weißt du? Ja. Das macht alle, glaube ich, glücklich. Ja. Ich muss auch immer schon lachen über Fisto, wie der aussieht.
Ja, sowieso.
Wie so eine kleine, ich weiß nicht, Michelin-Rakete mit dieser Faust halt, ne, ja. Irgendwie. Also, nein, und ich, wie gesagt, auch Beastman. Ich hätte es zum Beispiel sehr interessant gefunden, wenn nachher vielleicht Beastman und Evelyn irgendwie zusammen da durch die Berge geduschert werden oder sowas. Also,
und wir sehen Beastman ja nur runterfallen, also der könnte ja auch immer noch leben. Also der fällt so in so einen Abgrund, der ist doch bestimmt noch nicht tot.
Da waren wirklich interessante Dinge drin, aber halt auch viele, die mich gestört haben. Adam, sorry.
Ja, ist ja vollkommen okay.
Aber interessant, dass wir versucht haben, eine Art von psychologischer und philosophischer Diskussion über He-Man zu führen.
Also Kant hat damals gesagt, während Heidegger erwähnt hat, dass Skeletor doch nicht der beste Bro ist.
Also ja, ich glaube, das war wirklich sehr interessant. Ich habe aber noch eine Serie am Wochenende gesehen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, welche?
Und zwar, sie ist auch nicht perfekt und hat, glaube ich, auch ihre Fans auch schon gewonnen in der letzten Zeit. Aber ich habe endlich mal die letzten 3 Folgen noch gesehen. Deswegen kann ich jetzt, glaube ich, auch abschließend drüber reden. Und zwar, wer Lust hat, jetzt gerade in dieser, sage ich mal, doch ein bisschen deprimierenden, schwierigen Zeit auf was Amüsantes, Kurzweiliges, wie du immer sagst, und irgendwie Happy Thoughts-mäßiges zu schauen, wenn wir noch nicht irgendwie Marvelous Mrs. Mabel, Maisel. haben die neue Staffel, und zwar Only Murders in the Building, also auch bei Disney Plus zu sehen. Eine Serie mit einem ganz fantastischen Steve Martin, den ich auch immer sehr gern mag, Selena Gomez und Martin Short in so einer Dreier, sag ich mal, generationenübergreifenden Comedy-Truppe. Hat auch viel mit Podcasts zu tun, spielt in New York, in einem, und ich finde, sie machen es gut. Mich nervt es ja sonst immer. Ich habe immer das Gefühl, überall, wo dann irgendwie Podcaster oder Podcasterinnen vorkommen in Serien, nervt es mich.
Die schlimmsten Podcaster, die es irgendwo zu sehen gibt, Halloween von in dem 2018er Reboot. Nervigste Podcaster, die es gibt. Aber okay.
Boah, und es nervt mich wirklich immer, sobald da irgendjemand auftaucht oder sobald das irgendwie in der Untersuchung so gebaut wird. Aber hier, finde ich, funktioniert das wahnsinnig gut. Und am Anfang denkt man so, es könnte schief gehen, aber nein, sie schaffen da irgendwie den Bogen zu spannen. Es geht halt um einen Mordfall, der in so einem Wohnblock passiert, wo die drei wohnen. Und es ist wirklich total sweet. Und ich ertappte mich immer wieder, dass ich dachte, das war jetzt nicht so gut und das mochte ich nicht, aber dass ich im Endeffekt doch sehr happy war über die Serie und sehr glücklich und sie wahnsinnig gern geschaut habe und ich auch, wie gesagt, finde, dass da gute, interessante Twists drin sind und ich auch komischerweise über dieses leicht klamaukige, komödiantischen Einlagen von Steve Martin und Martin Short, ich kann da wirklich drüber lachen, Adam, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie auch teilweise sehr simpel gestrickt. Only Murders in the Building, Disney Plus, wer was Leichtes, Unterhaltsames schauen möchte, schaut mal rein. Zweite Staffel ist bestellt. Ich find's sweet.
Ich habe einen ganz kurzen Reality-Tipp. Und zwar, naja, es gibt
Selling Sunset, Staffel 4.
Nein, aber so ein bisschen. Es gibt ja ganz viele so Formate auf D-Max und TLC, die so in so eine Richtung sind, so Garage Pickers oder Auction Hunters oder sonst irgendwas. Und bei Netflix gibt es seit kurzem ein Format, das heißt Swap Shop. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Swap Shop. Und das basiert auf einer Radiosendung aus den Südstaaten in den USA. Und da werden dann immer so Sachen angeboten, die Leute aus der Region zum Tauschen oder Verkaufen anbieten. Und dann hast du so eine Cast von ganz merkwürdigen Weirdos, die dann immer schnell in ihre Autos steigen und versuchen, irgendwie das beste Angebot da zu machen. Und dann konkurrieren sie natürlich darum, ob sie jetzt zum Beispiel eine alte Zapfsäule bekommen oder eine riesige Comicsammlung oder so obskure Amerikaner-Nostalgiker-Erinnerungen. Und da gibt es 6 Folgen bei Netflix von immer so 40, 50 Minuten. Kann man sich auch mal geben, wenn man auch sowas wie Bares für Rares mag oder irgendwie, früher gab es ja auch den Toy Hunter auf diversen US-Kanälen und ich glaube auch bei D-Max oder sowas. Also so ein bisschen nerdiger auch manchmal, aber halt auch so Alltagsgegenstände wie jetzt irgendwie Autoteile oder sonst irgendwas. Und
was tauschen die dafür?
Naja, zum Beispiel gibt's so eine Frau, die hat so einen Laden und dann hat sie so obskure, weiß nicht, Horrorgegenstände und dann kommt der andere Ladenbesitzer zu ihr und dann tauschen sie manchmal oder haben irgendwie so Barter-Deals oder sowas. Aber oftmals geht's dann halt auch um Geld oder sie steigern sich gegenseitig hoch. Aber es kannst halt immer anbieten, was du gerade hast und was du loswerden möchtest.
Es erinnert mich so ein bisschen, es gab doch auch so eine Sendung, die war, glaube ich, auch mit Amis, wo so eine Garage dann irgendwie aufgeräumt wurde und dann waren da auch immer so wilde Redneck-Amis, die dann in so Autos dahin fuhren und dann irgendwie boten auf diese ganze Garage oder so.
Genau, das ist, glaube ich, Auction Hunters oder sowas. Also es gibt da verschiedene Formate, die sowas machen oder ja. Also ich glaube, es gibt sogar, weiß nicht, 10 verschiedene von solchen Formaten, aber irgendwie finde ich die manchmal so, wenn ich am Nachmittag irgendwie nichts zu tun habe oder gerade irgendwie kurz mal Abendessen bin, finde ich das irgendwie als gute Unterhaltung so für nebenbei, wenn ich vielleicht noch so mein Handy anhabe oder so.
Ich weiß ja, als ich früher sehr viel so Backpacken in Südostasien war, gab es ja sehr viele so Swap-Shops für Backpacker. Und da habe ich zum Beispiel immer sehr viel oder das erste Mal oder das einzige Mal in meinem Leben irgendwie halt immer auch Sachen getauscht. Also wenn du als Backpacker irgendwie unterwegs war, hattest du ja nicht viel und dann hattest du auch nicht viel Geld. Und dann habe ich zum Beispiel immer natürlich die Bücher, damals hatte man noch Bücher mit und nicht so viele, weil die auch scheiße schwer waren. Dann tauschtest du immer irgendwie auch in Läden irgendwie 3 Bücher gegen 1 oder so.
Mhm, ja, stimmt.
Ne? Oder irgendwie, gut, jetzt einen Schlafsack oder so nicht, aber irgendwie einfach so Kram, den du auf der Reise hattest. Und da weiß ich noch, da gab es nämlich auch diese Swap-Shops. Ich fand es ganz cool eigentlich, ne?
Ja, Das Klassischste von diesen Formaten ist, glaube ich, Pornstars. Also nicht Porn, sondern Porn. Wie so ein Pornshop, also wo man Sachen halt irgendwie gegen Zahlung einreichen kann und dann irgendwie ein bisschen Geld bekommt, weil man gerade irgendwie knapp bei Kasse ist oder man verkauft irgendwie sein Auto und holt sich das dann vielleicht später wieder, wenn man gerade die Kreditkartenschulden abzahlen möchte.
Ja, mir tut das immer so leid, Adam. Ich habe dann immer so Mitleid, wenn du in USA, wie du schon sagst, die 10. Kreditkarte schon überzogen hast, dass du jetzt irgendwie den Ehering verhökern musst.
Und so ist es bei Swapshop halt nicht. Also das sind da halt alles Leute, die so ein bisschen, die haben natürlich auch immer den Profit im Auge. Also wenn sie eine Zapfsäule für 500 Euro oder Dollar kaufen, dann verkaufen sie sie später auch irgendwie für 1500 weiter oder so, nachdem sie restauriert haben. Also sowas ist es manchmal. So ein bisschen Bares für Rares plus irgendwie Pornstars plus ein bisschen Garage Hunters oder wie auch immer diese Sendungen heißen. 6 Folgen gibt es.
Aber sind die Leute denn cool? Weil ich finde ja immer, die sind Charaktere. Schon. Ne? Ja, das ist ja dann immer das Interessanteste.
Also vor allem gibt es da so ein Pärchen, diese Frau, die diesen obskuren Laden betreibt und ihr Mann, ich glaube, der Mann ist der Best Dude da. Der ist immer so ein bisschen und dann gibt es so zwei Brüder, die so einen Autoshop betreiben, wo der eine den anderen immer so Wetten abschließt und so und sagt, ach, ich wette, du musst das und das bezahlen, ansonsten gebe ich dir irgendwie $2,000, wenn es nicht passiert und dann wirst du ja sehen, was passiert.
Okay, ja. Cool. Swap Shop.
Ne? Genau.
Cool. Und Only Murders, also Swap Shop bei Netflix und Only Murders bei Disney Plus. Ja, fein, Adam. Dann vielen Dank für diese philosophische Diskussion.
Ja.
Und dann hören wir uns ja oder vielleicht auch jemand anders aus dem Team Ende der Woche wieder zu einer anderen Serie, die da, glaube ich, sehr viel Fanservice betreiben kann oder auch sehr viel falsch machen kann.
Ich bin sehr gespannt, ja. Mhm. Mal sehen.
Oh, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Aber schauen wir. Na Judy, dann bleibt alles schön gesund und bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.